SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen aus Rauswil im Kanton Luzern und ganz herzlich willkommen zum «Persönlich». Wir lernen heute zwei Männer kennen. Der eine ist Komiker aus der Westschweiz, der andere leitet das Tropenhaus zu Wollhausen. Der eine hat kein Haar, der andere einen imposanten Schnauz. Und was beide verbindet, sie haben ihre Wurzeln hier in dieser Gegend. Ganz herzlich willkommen, Carlos Enriquez und Pius Marti. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Pius Marti, der Schnauz. Heutzutage haben ja die Männer wieder alle Bart. Oder? Überall, wo ich anschaue, Männer, auch Junge, heute hat man wieder Bart. Aber sie halten dagegen, oder? Mit dem Schnauz. Seit wann haben sie den?
Seit immer.
Also?
Eigentlich, ja, seitdem unter der Nase etwas gewachsen ist, glaube ich, habe ich den Schnauz.
Also als Teenager?
Als Teenager schon, ja. Es ist mir gerade letztens so in den Sinn gekommen, wieder, als ich der eine Sohn jetzt auch so eine Art Schnauz hat wieder, aus dieser Zeit. Das ist so, ja. Ich habe ihn nie abgehauen.
Und was ist eigentlich, braucht der Pflege? Oder wie viel Mal muss man den schneiden? Was ist das?
Es gibt wahrscheinlich Schnäuze und Schnäuze. Also meine Schnauze, der braucht nicht so wahnsinnig viel Pflege. Immer wieder ein paar abhauen und sonst...
Tut man da nicht noch ein bisschen Schlee oder etwas
drin? Nein, ich nicht. Nein. Nein, das wäre mir zu aufwendig. Also auch meine Frisur, es ist noch nicht ganz so wie bei Carlos, aber die muss relativ einfach sein. Also ich will mir nicht Zeit nehmen müssen, meine Schnauze zu pflegen.
Carlos Enriquez, die praktischste Frisur der Welt, oder? Also ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Natur geschuldet oder ist es ganz bewusst?
Nein, das ist schon die Natur. Also die Natur hat die Hälfte gemacht und ich die andere Hälfte. ja, ich habe immer gefunden, mein Vater ist heute da, aber er wollte doch etwas erzählen. Er hat immer vorher seine Haare lange auf der Seite gelassen und nicht auf dem Platz hat er das ausgezogen. Und sobald ein Wind ist, hat er. Und dann hat Lack, wie heisst Lack?
Haarspray.
Haarspray, er ist schuld für ein Loch im Ozon.
Ozonloch.
Ozonloch. Und ich habe gesagt, nein, so wollte ich nie komplexer haben. Also, und jetzt macht er die gleiche Frisur wie ich. Also, da haben wir etwas gefunden.
Aber wie ist das jetzt eigentlich, wenn man so eine Glatze hat, muss man da irgendwie gleich noch, weiss nicht, mit Öl einreiben? Oder, oder Pflege oder so? Oder...
Nein.
Ich meine, wir müssen ja die Haare waschen, oder?
Ah, nein, ich nicht. Ich tue nie Shampoo, tue ich doch Kopf waschen, aber den ganzen Kopf zusammen.
Aber Sonnenbrand kommst du nicht über?
Sonnenbrand? Nein, ich habe immer eine Haut. Ich bin nie im Sonne sowieso, ich habe das nicht gern. Also, ich komme vom Gran Canaria ursprünglich, dann wissen wir, dass die Sonne eine Gefahr ist. Dann bin ich nie in der Sonne gelegt. Nein, aber ich muss doch immer eine Mütze haben im Sommer und ein Bonnet.
Also ja, eine Kappe. Ja.
Eine Kappe im Winter, weil es kälter ist als bei euch.
Aber keine spezielle Pflege. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht tut man da noch irgendwie Öl oder so.
Nein.
Aber das ist jetzt eigentlich schön, habe ich einmal zwei Männer in der Sendung, weil das würde mich eben schon interessieren, wie eitel Pius Marti sind denn Männer. Wie lange stehen
Sie
vor dem Spiegel?
Das kann man sicher nicht generell sagen. Wenn ich sehe, wie meine Jungen heute wieder vor dem Spiegel stehen, muss ich sagen, es gibt eitle Männer. Die sind sicher viel eitler, weder ich bin oder glaube ich, unsere Generation ist. Ich habe es am liebsten, wenn ich am Morgen stehe ich gar nicht. Also ich stehe vor dem Spiegel, aber ich sehe mich eigentlich gar nicht.
Wie machen wir das?
Genau, das Gleiche.
Das ist
zack, 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 zack. Und dann bin ich frisiert und weg. Also ich stehe noch auf und bin eigentlich sofort auf 100. Mhm. Ich kann gerade anfangen zu arbeiten, ich bin gerade parat. Und dann kann ich nicht lange irgendwelche Pflege machen. Mache das auch nicht. Mhm. Also von dort her, ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig eitel.
Ich schon, aber am Morgen zum Beispiel vor dem Spiegel bin ich wie ein Chirurgianer. Ich schaue nur ein bisschen, also wenn ich rasiere und schaue nur ein bisschen, nicht den ganzen. Mhm. Aber vor einem Schauspiel tue ich schon schminken und so Dinge machen. Und dann muss ich auch im Kosmetik-Salon gehen, weil mit Schminken hast du dreckige Dinge im Haut.
Auf der Hut? Ja, Hut. Klar, auf der Hut.
Ja,
Hut ist sur la peau.
Okay.
Nein, das ist alles.
Hut. Okay. Hut und Hut.
Ah ja, genau, okay. Da sind wir schon wieder in der Finesse drin.
Also im Hut muss ich Hut pflegen. Mhm. Ein bisschen. Mhm. Und dafür bin ich ein bisschen, wie heisst das, Coquette?
Coquette, hein? Also eitel, oder?
Eitel.
Ja. Eitel.
Das bin ich ein bisschen mehr als ich muss. Mhm.
Carlos Enriquez, Sie sind ja momentan privat gerade in einer sehr speziellen Phase. Sie haben nämlich gezügelt.
Ja.
Zügeln ist etwas meistens mühsam. Sie sind zwar in Lausanne nur innerhalb der Stadt gezügelt, ja, aber trotzdem, oder? Mhm. Ist alles schon eingerichtet?
Nein. Gar nicht. Nein. Haben wir viel zu tun. Und im Moment ist meine Frau noch schwanger. Sie kann nicht lüpfen. Es braucht viel, viel Zeit, das zu machen. Und ich verlor alles. Ich finde nichts.
Meine Verleihtsachen.
Ich finde nichts mehr. Und ich sage, okay, es ist so. Wenn ich den Schlüssel habe, bin ich schon zufrieden. Und die Waage ist draußen, dann weiß ich, wo die Waage ist. Aber sonst ist es ein Mist. Also, alles ist überall.
Aber wie ist das mit, man muss ja, wenn man das Zweite noch immer dann einzieht, muss man immer so ein bisschen abmachen, wo tun wir was an? Tun die das immer demokratisch bestimmen? Oder?
Ja, aber wenn du zwei bist, ist es schwer, demokratisch zu sein, weil es ist 1-1. 50% gegen 50%. Das ist schwer. Also, dann muss man etwas logisch gehen und nicht nur mit Gefühlen sagen, ja, das geht hier und so. Und ich kümmere mich oft, weil wenn etwas endet, muss ich auslüpfen. Und das sage, ja, also jetzt musst du sagen, wo das geht und dann tue ich das bringen und dann fertig.
Jetzt haben Sie gesagt, eben, das Baby kommt jetzt auf die Welt, im Dezember kommt es auf die Welt. Sie haben auch noch geheiratet, also auch noch mehr Aufregung. Sie sind jetzt 46. Warum erst jetzt?
Warum?
Ist ja nicht mehr so blutjung, 46.
Nein, aber es ist also Zufall, Zukunft. Ich habe immer das Leben genommen, wie es kommt. Und jetzt war das der Moment für mich. Also für die meisten von der Schweiz ist das spät, aber für mich war das der Moment. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin ein bisschen spät mit alles. Studium habe ich spät fertig gemacht. Ich bin vielleicht spät gezögelt vom Haus. Ich bin alles spät. Also dann, für mich ist das normal. Ja.
Pius Marti, Sie sind seit 26 Jahren, wenn ich es richtig jetzt zusammengerechnet habe, geheiratet. Mhm. Ihre Frau, wissen Sie noch, wo und wie Sie Ihren Heiratsantrag gemacht haben?
Also, das war wahrscheinlich völlig unromantisch, dass wir den Antrag, und das war wahrscheinlich auch nicht so ein offizieller Antrag. Aber wo es war, das weiss ich noch, wo wir darüber geredet haben. Wir waren in Peru, ich habe gearbeitet, habe meine Diplomarbeit gemacht für die ETH in Peru. Und Lucia ist dann das schreiben, weil ich hier noch nicht so schreiben konnte. Und wir hatten so einen ersten Computer dort. Wirklich weit in der Pampasauce. Und haben nachher eigentlich wieder in die Entwicklungshilfe gehen. Und dann hat das sehr geholfen, wenn wir als Paar gegangen wären, das haben wir wollen, wenn man geheiratet ist. Also man hätte sich das nicht vorstellen können, eben in den No-Länder zu gehen, vor allem südamerikanische Länder, wenn man nicht geheiratet ist.
In wilder Ehe quasi.
Das ging nicht, das wäre nicht gegangen. Wo, und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, ja, den heiraten wir auch. Und so war etwa der Antrag.
Aber sie hat einmal auf Anhieb Ja gesagt.
Ich weiß nicht, ob wir mal überhaupt gelost haben, was sie gesagt haben.
Ich frage sie nachher.
Auf jeden Fall haben wir aber nicht das Peru geheiratet. Wir haben gefunden, das wäre jetzt doch ein bisschen verrückt, wenn jetzt Mutter, Vater würde daheim an der Kirche, wird das angeschlagen dort, in dem Kasten innen, und eben wir dürfen jetzt heiraten. Das wäre vielleicht doch ein bisschen ein heftiger Schreck gewesen. Und dann haben wir das noch ein bisschen verschoben.
Carlos Enriquez, Sie sind seit Jahren bekannter Komiker in der Westschweiz und haben jetzt seit kurzem den Sprung gewagt über den Röstigraben mit einem Programm, das heisst «Ich bin nicht von hier», wo so das Programm spielt so mit den Klischees von Welschen und von Deutschschweizern. Was sind so für Sie denn die grössten Klischees, die Sie haben?
Dass die Welschen Weisswein trinken vom Morgen an.
Also wir haben jetzt hier Wasser auf der Bühne, einfach, dass wir
das Wasser sagen. Und ich fahre zu zittern. Nein, dass die so pünktlich sind, das ist... Ich habe ein Beispiel. Zirkus Knie haben wir gemacht mit meiner Gruppe Lipötsch in Romandie, also die Romandie-Zirkus. Und es gibt überall, Zirkus Knie spielt am 20 Uhr. Außer Lausanne und Genf.
Aha.
Ist 20:15. Weil wir sind nicht pünktlich. Das ist nicht möglich. Die Leute kommen für 20 Uhr, aber fängt an später. Nein, ihr seid pünktlicher, ihr seid vielleicht seriöser. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen Deutschschweizer in diesem Sinn. Was sind noch die Klischees? Ja, das ist nicht ein Klischee, aber ihr gewinnt immer die Wahlen. Und die stimmen so komisch. Also, für uns ist das, jedes Mal, wenn wir Wahlen haben, sagen wir, ja, das muss ja sein, das ist klar. Also, nichts zu sagen. Und dann kommt es Nein und wir sagen, ja, wie hätte die nicht die gleiche Propaganda gehabt? Also, und das ist etwas verschieden zwischen euch und uns. Vielleicht. Also, und wir sind vielleicht leger. Und ihr kommt auch in Deutschland, nur wenn ihr Ferien habt, dann seht ihr uns wie Leute, die in Ferien leben. Aber wir arbeiten doch.
Pius Marti, Sie haben ja das Stück gesehen. Was haben Sie besonders lustig gefunden?
Also eindrücklich hat mich gedacht, dass wir sind in einem Freiburger Theater gesehen, einfach französisch ist. Und ich glaube, du hast noch irgendwie gefragt und es sind etwa 75% sind Welsche gesehen. Und du hast das auf Bauerdeutsch gemacht, oder? Und mit Süchtitel, das hat mir auch noch lustig gedacht, also nicht Untertitel, sondern Übertitel. Und die Welschen haben dann dort gelesen und die haben das trotzdem völlig, also es ist anderthalb Stunden lang, sind die gefesselt und fasziniert gesehen. Also das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Wir sind ein paar wenige Deutschschweizer gesehen dort drin. Und nachher natürlich schon die ganzen Klischees, oder? Du hast da eine ganze Flasche Fondant hinter den Kippst, oder?
Ist es richtig? Ist es eigentlich richtiger Wein?
Das kann ich nicht an der Radio sagen. Nein. Hey, manchmal spiele ich zweimal im gleichen Tag.
Eben, das geht Stück, nicht.
Das könnte ich nicht.
Aber Carlos Enriquez, müssen wir vielleicht noch sagen, Sie haben sehr einen prominenten Coach gehabt für den Sprung über den Röstigraben, den Emil.
Ja.
Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Im Knie habe ich ihn kennengelernt, im Zirkus Knie. Und er hat gesagt, ja, ihr seid lustig, könnt ihr Deutschschweizer reden? Ich habe gesagt, ja, ich schon ein bisschen. Er hat gesagt, ja, wenn du in die Deutschschweiz kommst, musst du dein Programm selber schreiben. Du musst nicht sagen, ich schreibe auf Französisch und jemand wird das übersetzen. Ich habe gesagt, okay, und dann, das Leben ist so gegangen. Und vielleicht 5 Jahre später habe ich etwas versucht auf Deutsch, 10 Minuten von «Ich bin nicht von hier», und ich habe das gefilmt und es ist gut ausgekommen. Und dann habe ich Emil das geschickt, der DVD, und habe gesagt, was denkst du, ich habe deine Raten gefolgt. Und er hat gesagt, ja, das ist super, das finde ich gut. Und ich habe gesagt, kannst du mir helfen, wenn ich das ganze Stück schreibe? Und er hat gesagt, okay. Und dann bin ich habe ihm gefolgt, wenn er in Deutschschweiz irgendwo gespielt hat. Und während des Tages habe ich die Bühne genommen und habe gespielt und er ist im Publikum gesessen und hat gesagt, okay, da verstehe ich überhaupt nicht, was du sagen willst. Und er hat gesagt, auf Französisch und so. Und dann hat er gesagt, ah ja, nein, kannst nicht so sagen, musst so sagen. Und dann hat er mir geholfen in Tessin und auch Dramaturgie hat er geschaut. Und ja, er ist mein Götter für das gesehen. Und jetzt sehe ich ihn sehr weniger, weil leider ist er in Basel wieder gegangen und nicht mehr in Montreux. Und ja, und er hat viel zu tun. Also, es ist unglaublich, wenn ich 80 bin und so viel arbeite wie er, also wie ihm. Das ist Unsinn. Also. Und ich sieht so jung aus, der Emil. Niemand würde sagen, wenn du redest mit ihm 10 Minuten, denkst du, ja, er ist 50. Nie denkst du, er ist 80. Also so viel Energie und alles. Also.
Wie ist das eigentlich, wenn man sich so ein Programm überlegt, wo kommen einem die Ideen für diese Sketch? Also, Sie haben mir erzählt, Sie schlafen seit Jahren in der Nacht so in Portionen. Ist dann zum Beispiel so in so einer Schlafpause, dass Sie sich ansetzen und sagen, jetzt schreibe ich gerade einen Sketch?
Nein.
Oder wo entstehen die?
Überall. Also ich bin immer frei im Sinn und zum Beispiel im Zug. Plötzlich habe ich eine Idee und tue schnell auf den Computer schreiben und dann mache ich eine Liste. Und dann tue ich, also die zweite Etappe ist im Büro zu sitzen und das entwickeln. Entwickeln? Developing?
Ja, okay. Entwickeln.
Und das ist ein zweiter Prozess. Aber die erste Idee habe ich überall, wenn ich beobachte, im Zug zum Beispiel, sehe ich viele Leute und ich sehe die Kontrolleure, die alle immer ein Schnurrbart haben. Und das habe ich gesehen. Okay, das sage ich im Schauspiel und dann schaue ich und sehe, nicht alle, aber trotzdem stelle ich das im Programm, um dass die Leute haben vielleicht das gleiche Bild wie ich. Aber ja, viel beobachten tue ich. Und nicht einmal, ich sage nie, ja, jetzt nehme ich einen Monat und ich schreibe ein Schauspiel. Nein, die Ideen kommen jahrelang und dann macht das ein Material.
Pius Marti, Ihr Arbeitsplatz ist wahrscheinlich einer, wo man noch häufig darum beneden wird. Also das Tropenhaus, das ist ein riesiges Gewächshaus, ein paar hundert Quadratmeter, da hat es über 100 tropische Pflanzen, es ist schön warm. Also da hat man wirklich gerade Lust, einen Liegestuhl zu nehmen und so unter einer Bananenpflanze ein bisschen zu liegen. Kommen Sie häufig so ein bisschen aus dem Bekanntenkreis so ein bisschen Kommentare über? Ja, schaffst du echt auch noch?
Genau, komme ich viel über. Genau. Also, viele, die auch bei uns sind, die haben dann das Gefühl, ja, also machst du eigentlich nur immer Ferien da, oder? Das zeige ich nicht alle meine Hängematten, die ich dort dann irgendwo habe. Dann, ja, klar. Nein, es ist natürlich nicht nur Ferien, das Tropenhaus. Aber wenn das überkommt, wenn diese Stimmung überkommt, dann haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir wollen. Also wir wollen die Leute, die zu uns kommen, als Besucher, wollen wir in diesen Modus Ferienstimmung versetzen. Und ich glaube, für das ist es wirklich eine super Lokalität.
Es ist offen für die Öffentlichkeit. Sie machen dort Führungen, Ausstellungen. Gibt es so eine Pflanze oder etwas, das Sie ganz besonders gerne haben und das Sie immer wirklich gerade als Erstes vielleicht den Leuten zeigen?
Ja, es gibt. Ich habe gerade gestern oben eine Führung gemacht. Und es ist schon zum Beispiel Bananen, finde ich, etwas wahnsinnig Verrücktes. Das zu zeigen, wie schnell so eine Banane wächst, wie die Blüte nachher rauskommt. Eine Blüte, die einfach wunderschön ist. Also es gibt fast nichts Schönes als so eine Bananenblüte. Und nachher, was sich daraus entwickelt, auf der anderen Seite, dass eine grosse Bananenstude nur einmal ein Büschel Bananen macht und nachher muss die Stude geerntet werden oder weggenommen werden. Die hat ihren Zweck erfüllt. Das finde ich schon absolut faszinierend. Und alles eben in den Tropen geht einfach alles viel schneller. Ein Wachstum, das so kräftig ist, stark ist. Und da ist Bananen so ein typischer Vertreter davon.
Sie haben ja 2008 den Job übernommen als Leiter von dem Tropenhaus zu Wollhausen. Jetzt muss man aber wissen, 2008 hat es dort einfach eine grüne Wiese gehabt. Ein kleines Gewächshaus noch, aber wirklich nicht in diesen Dimensionen wie heute. Was hat Ihre Frau gesagt, als Sie heimgekommen sind und gesagt haben, du, nimm denn den Job an?
Ich habe das nicht ganz für mich so allein entschieden. Wir haben sicher vorher darüber diskutiert und wir haben länger diskutiert. Ich war ja in einem Job drin, wo man eigentlich bis ans Lebensende macht. Das ist so, bei den Vorgängern ist das auch so gewesen. Also,
im Kanton hat sie gearbeitet. Ja. Mhm.
Bei der Strafanstalt Wallwiler-Moos als Leiter von diesen Betrieben. Und das hat schon einen längeren Prozess gebraucht, bis ich dann zugesagt habe, eben quasi von einem sicheren Job im Kanton zu etwas, das absolut unsicher war, wo es noch nicht gegeben hat, wo man sehr viel einfach auf Risiko gemacht hat.
Aber es ist wichtig, dass Ihre Frau das irgendwo auch das Risiko trägt, oder? Und sagt, ja, okay, ist jetzt zwar noch grüne Wiesen, aber es kommt sicher gut.
Absolut, ja. Also das ist wichtig, dass, also dass sie natürlich mich da unterstützt hat. Und sie ist in allen Teilen immer sehr, sehr offen. Also mich begeistert das immer wieder, neue Sachen, etwas auszuprobieren. Und das hat sie natürlich genauso. Also sie findet das immer spannend, etwas so zu machen.
Mhm. Wir schauen dann persönlich immer auch ein bisschen zurück bei den beiden Gästen. Carlos Enriquez, ich habe es ja am Anfang gesagt, sie haben ihre Wurzeln da bei Ihnen. Mhm. Carlos Enriquez ist so, dass Sie in der Westschweiz aufgewachsen sind, ja. Aber dass Ihre Mutter da in dieser Region aufgewachsen ist und Sie als Kind amigs dahin in die Ferien gekommen sind.
Ja.
Und zwar auf einem Bauernhof.
Ja.
Was haben Sie für Erinnerungen als Stadtkind,
ja,
von Biel, dahin?
Alles war verschieden. Also in Biel, bei uns zu Hause, haben wir immer Französisch geredet. Und meine Eltern haben Spanier geredet zusammen. Mhm. Und plötzlich bin ich in einer anderen Welt. Und die Leute haben Schweizerdeutsch geredet. Also habe ich müssen, wie sie. Also, dann haben sie so komische Dinge gegessen.
Also was zum Beispiel?
Zum Beispiel Hörnli mit Käse und Äpfelpüree drauf. Das war für mich eine andere Welt. Also, oder Konfitüre auf Käse und auf Brot. Also. Und dann haben sie, alle meine Cousins sind auch in Ferien, weil es ist ein grosser Bauernhof war. Haben wir etwa sechs Betten gehabt. Und es war immer voll wie eine junge Pension. Mhm. Und wir waren auch immer mit Gummistiefeln. Und ich habe immer gedacht, ja, alle Deutschschweizer sind Bauern. Also, weil das war meine Welt in der Deutschschweiz. Und ich dachte, ja, also, die wachen mitten in der Nacht für eine Kalb Geburt geben. Oder wie heisst das? Die Sohe haben sie genommen. Und die Hoden
geschnitten.
Säuliputzen. Säuliputzen.
Säuliputzen. Aber lebendig, ich würde sagen, die haben sie nicht einmal eingeschlafen. Also, mhm. Sie haben sie klack. Und wir haben das gesehen als Kind und haben gesagt, okay, das ist Deutschschweiz. Also, und dann mit den Schauspielern habe ich ein bisschen mehr gereist und habe gesagt, nein, es ist nicht überall so. Also, es gibt Leute ohne Stiefel.
Gibt es auch. Aber sind Sie mal dabei gewesen bei so einer Geburt?
Ja. Ich erzähle das in meinen Schauspielen. Mhm. Und das stimmt, alles stimmt. Also, mein Onkel Hans er hat meinen Namen gegeben. wenn ich den gesehen habe. Also, es war mitten in der Nacht, ich war noch nicht so wach. Und ist das ein Traum oder nicht? Und am nächsten Tag bin ich zurückgekommen. Ah ja, der Kalb ist doch geboren.
Es war kein Traum.
Nein. Und das habe ich gelebt. Also, habe ich auch gemolken?
Gemolken. Ja.
Das habe ich versucht und getrunken. Und es ist heiß.
Warm.
Für mich war Milch immer kalt im Kühlschrank.
Aus dem Kühlschrank.
Und da hatte ich in ein Glas und es war warm und grusig.
Pius Marti, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie haben uns auch ein wunderbares Foto mitgebracht. In den Gummistiefel. Der kleine Pius. Also, ich weiß nicht, wie alt sind Sie? Etwa 6 oder 5?
5-jährig, irgend so etwas, ja.
Also riesigen Gummistiefel.
In grossen Gummistiefel. Und ich glaube, eben, das zeigt, also wir Deutschschweizer, wir tragen mit Stolz die Gummistiefel. Ja. Das sieht man da.
Aber
auch wenn man sie verkehrt anhat, aber
genau, es ist nicht ganz passend.
Wir bekommen 42 Stiefel, wenn die geboren sind. Und das,
genau.
Das muss lange.
Wobei ich auch ein paar Brüder hatte schon.
Okay.
Ja, bleiben wir doch mal bei diesen Geschwistern, Pius Marti. Also sie haben 10 Geschwister.
Wow.
Und sind ihr wie viele eigentlich in diesem Stegeli?
Ich bin der Vierte.
Der Vierte ist noch gut, oder? Ist mir ein bisschen,
das ist eine gute, ja,
ist mir gute ein bisschen Position. Ding.
Ja,
ja.
Alles viel.
Aber erzählen Sie uns, auf dem Bauernhof, zu Grosswangen sind Sie aufgewachsen. Wie war das? Wie hat man das aufgeteilt in diesen Zimmern mit diesen vielen Kindern? Wie ist das gegangen?
Das war nicht ganz schwierig. Das ist Buben-Mädchen, 2 Zimmer. Mhm. Von dort her war das ganz einfach. Es sind nachher noch mehr Zimmer dazugekommen, aber als wir ganz klein waren, war ein Onkel auch noch bei uns. Und als er dann gegangen ist, hat es ein Zimmer mehr gegeben, da konnte man ein bisschen mehr aufteilen, aber sonst sind wir schon halt, das Vierte, das Fünfte, in einem Zimmer drin gewesen, ja.
Also da hat es wahrscheinlich neben dem Bett nicht mehr viel anders in einem
Zimmer. Da hat es einfach nur ein Bett. Also das Zimmer war ja auch nur eigentlich zum Schlafen gewesen. Wir haben, also was man heute noch macht in den Zimmern, das haben wir nicht gehabt, sondern es ist einfach zum Schlafen. Mhm.
Wie haben Ihre Eltern das organisiert? Also heute sind ja viele Leute schon mit 2 Kindern erziehungsmässig überfordert. Also 11 Kinder. Wie haben die das gemacht?
Also wie haben wir das gemacht? Wir haben ja das nicht müssen machen. Das haben unsere Eltern gemacht. Und ich glaube, aus dem Zeitgeist heraus hat sich das so ergeben, dass man einfach zusammengelebt hat, dass man eine grosse Familie war. Wir sind auch nicht die Einzigen in Grosswangen. Es hat sogar noch grössere Familien gegeben. Und wahrscheinlich ist sicher, dass man die Jüngeren und Älteren halt auch, die Älteren schon die Jüngeren wieder erzogen. Und bei uns ist immer auch die Grossmutter und der Grossvater sind auch noch dort gewesen. Und die hat natürlich auch einen wichtigen Part gehabt. Und ich glaube, man hat sich weniger überlegt, wie erziehen wir jetzt, sondern das ist passiert. Und heute überlegt man vielleicht, wie tun wir jetzt erziehen und was haben wir für einen Erziehungsstil. Mhm. Mhm. Und da ist das einfach passiert. Was ich geschätzt habe, ist halt, gerade was du jetzt geschildert hast mit den Tieren, das ist auch ein Teil der Erziehung. Dass man sieht, das Kommen, das Gehen. Mhm. Wo halt das Kälbli Carlos geschlachtet worden ist, was du mir erzählt hast, oder im Theater erzählst. Das gehört halt dazu. Oder? Mhm. Und das ist ein Teil der Erziehung, der einfach passiert.
Mhm. Ihr Vater war ja so ein Maschineler und hatte so eine Ballenpresse, wo man so Stroh und Heu pressen. Und das war eine Art noch ein Geschäftszweig eigentlich von Ihrer Familie. Was hat man da genau mit dieser Ballenpresse gemacht?
Ja, also ich habe meinen Vater so erlebt, dass er mehr eigentlich eben der Maschineler war, weder der Tierhalter. Und ich glaube, es ist beim ältesten Bruder heute auch noch so, also dass er mehr der Maschineler ist. Das gefällt ihm besser. Und mein Vater hatte als Erster im Kanton Luzern so eine Ballenpresse gehabt, die man Stroh gepresst hat. Und er ist da im ganzen Kanton umgereist und eine Zeit lang sind wir etwa die Einzigen gewesen. Und ich hatte so das Gefühl, dass auch jeder von uns Buben, Borsten, hatte nachher auch einen Traktor und eine Ballenpresse gehabt. Also wir haben, glaube ich, etwa 4 dieser Pressen gehabt und sind, wahrscheinlich haben wir das ganze Stroh im Kanton Luzern, was es dort gegeben hat, zusammengepresst.
Eben, Sie sind noch auf die Stör, oder? So kann man es ja sagen.
Als Lohnunternehmer nachher zu anderen Bauern gepresst, die eben nicht die Maschine selber angeschafft haben. Mhm.
Gallus Enriquez, jetzt möchten wir natürlich noch ein bisschen mehr wissen über Ihr Zuhause in Biel. Also Sie haben zuerst in La Chaux-de-Fonds, nachher in Biel gewohnt. Ihr Vater ist Spanier.
Ja.
Klar, logisch, vom Namen her. Mutter Deutschschweizerin. Zuhause hat man wirklich nur Französisch geredet?
Nein. Die haben sich im Kanarischen Inseln getroffen. Mhm. Und an der Zeit, also sie sind in der Schweiz, zuerst glaube ich, in Escholzmatt ein bisschen, aber sie hatten noch keine Wohnung dort. Und dann sind sie in Chaux-de-Fonds gegangen. Chaux-de-Fonds war Welsch und nicht zweisprachig. Und an der Zeit war ich sehr wenig im Feld, dass wir verschiedene Sprachen an die Kinder reden. Dann haben sie die Mühe gegeben, uns auf Französisch zu reden. Und es war mühsam für alle, für sie, für mich. Und Und dann in der Schule habe ich Französisch geredet. Sie haben immer zusammen Spanisch geredet und ich denke, dass wir nicht verstanden.
Ach, ein bisschen Geheimsprache. So,
ja, ja, weil wir haben nie geantwortet auf Spanisch, weil das war eure Sprache. Und dann plötzlich sind wir in die Kanarischen gesehen und Kinder haben mit mir Spanisch geredet. Ich habe auf Spanisch geantwortet und meine Mutter hat gesagt, er versteht. Und ja, natürlich, aber das war nicht wie mit meiner Mutter, habe ich nie auf Deutsch geredet, auch wenn ich mit meiner Großmutter Deutsch geredet habe. Also das war nicht unser Codus.
Ja.
Und dann in der Schule, dann in Bio, also das war mehr zweisprachig, aber noch schlimmer, weil in Bio waren wir sehr Feinde, die Deutschen und die Welschen. In der Schule haben wir immer eine Grenze gehabt, die Welschen, die Deutschschweizer haben wir immer zusammen
gefeitet.
Ja. Das waren die Feinde und dann habe ich immer versteckt, dass ich Deutsch haben können. Und nachher habe ich später Theatersport angefangen und habe gesehen, dass ich schon ein bisschen Schweizerdeutsch haben können. Und dann habe ich angefangen, mit Deutschschweizer zu arbeiten. Aber vorher war es fast ein Komplex, Deutschschweizer zu sein. Also, in Bio war das auf.
Ihr Vater hat ein Gommestibel-Geschäft geführt und hat in diesem Geschäft Chorizo-Würst verkauft, wo er selber dann angefangen hat, auch zu produzieren.
Ja,
wieso? Wie ist er auf die Idee gekommen?
In der Zeit, also die 70er Jahre, war das verboten, Fleisch von Spanien in die Schweiz zu bringen. Ich weiß nicht, ob heute dürfen wir, aber vielleicht. Aber was für Spanier gut war, war Gift für uns. Und er wollte Chorizo verkaufen. Und dann hat er gesagt, wie mache ich das? Dann ist er in Spanien schauen, wie man Chorizo macht. Dann hat er das in die Schweiz genommen, mit was er dürfen brauchen. Also die Gewürze, waren nicht genau die gleichen, aber trotzdem Geschmack war ungefähr das gleiche. Und das hat so gut gelaufen, dass am Anfang vom Comestible hat er nur für ihn produziert. Dann andere Comestibel von Basel, Zürich und so haben gewusst, dass Chorizo in der Schweiz war, gemacht und sie haben ihn gefragt und dann hat er diesen Laden auch verkauft. Dann hat er mehr produzieren müssen, bis am Tag, wo er keine Zeit mehr hatte, für einen Laden selber zu zahlen, sondern nur produzieren. Und nachher hat er La Retraite, wie heisst das, La Retraite?
Also in der Pension?
Ist er in der Pension gegangen und hat alles verkauft. Leider für ihn wollte ich nicht Chorizo
sein. Man hat aber also Chorizo-Würste daheim gegessen. Es war sicher auch alles nicht ganz gleich gewesen, wahrscheinlich, wie bei den Kolleginnen und Kollegen. Was ist noch so? Vielleicht bei Ihnen daheim anders gewesen? Oder was haben die Leute, die zu Ihnen, Kollegen, die heimgekommen sind, zu Ihnen, was haben die gesagt?
Wenn sie bei uns zu Hause kommen?
Ja.
Ich bin nicht der Einzige. So, in diesen Jahren waren sehr viele Segundos in Biel. Dann meine Freunde sind von Familie von Katalanen oder Italienischer. Also ich bin nicht so der Einzige gewesen, aber wir sind schon vielleicht ein Viertel vom Klasse sind wir mit ausländischer Würze gewesen. Und ja, ich war nicht einzig. Also wir waren schon ein paar. Das war nicht so eine Überraschung. Also, Chorizo schon, ja. Dass wir von Chorizo leben, ist schon etwas.
Also nicht nur von Chorizo, natürlich.
Aber ich habe keine gegessen an der Zeit. Wenn sie, am Anfang hatten sie einen Laden mit viel Fisch gehabt, und dann habe ich keinen Fisch gegessen. Und dann hatten sie eine Metzgerei gehabt, dann habe ich kein Fleisch gegessen. Und dann haben sie Chorizo produziert und dann habe ich kein Chorizo gegessen. Weil ich war zu viel innen. Also, sie können Schokolade machen, hätte ich keine Schokolade gegessen. Und so.
Sie sind ja beide in die Kantonsschule gegangen. Bei Ihnen, Pius Marti, weiss ich, dass Sie der Erste sind von Ihrer Familie. Ist das so ein spezielles Thema gewesen, oder ist man dann besonders stolz gewesen, dass jetzt Sie an die Kante gehen?
Es war, glaube ich, so gewesen, dass einfach es hat immer jemand geheißen, einer muss Pfarrer werden, wie Priester. Also dann muss er mal Kante machen, dann kann man da schauen, oder? Und die Großmutter hat
das immer,
ja, es hat dann irgendwie so ausgesehen, dass ich hatte glaube einfach da auch genügend gute Noten gehabt, dass das möglich war. Und es ist schon etwas gewesen, es ist etwas anderes gewesen. Mich hat das gereizt, in eine andere Schule zu gehen. Das ist der weit fort gewesen. Das ist von Grosswang auf Willisau hindern, dass man etwas anderes tut machen. Und hat er gesehen, dass das ja schon eine völlig andere Welt war, in Willisau natürlich. Und es hat auch neben der Schule noch viele andere Sachen auch gegeben.
Eben, das habe ich gerade jetzt ansprechen. Es ist ja dann, glaube ich, die anderen Sachen sind dann immer ein bisschen wichtiger geworden. Auf jeden Fall, in der 6. Klasse sind Sie von dieser Kante geflogen. Was ist dort passiert? Also muss man noch sagen, kurz vor der Matur, oder? Also,
kurz vor der Matur, ja, das ist so gesehen. Es sind viele andere Sachen neben der Schule auch wichtig gewesen für mich.
Und, können wir noch ein bisschen mehr wissen? Wir würden gerne noch ein bisschen mehr wissen.
Also, heute würde man sagen, der Ausgang war wichtig. Oder? Kollegen treffen, Freundinnen haben. So ein bisschen die ersten Versuche mit diversen Drogen, Alkohol.
Aber das ist nicht können, im gleichen Zeit wie Gymnasium. Wir haben das auch gemacht. Wir können die Matura machen.
Dort bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen zu wenig geübt gewesen, habe das nicht beides miteinander können. Und darum hätte das dazu geführt, dass ich dann irgendwann einmal die Kante verloren
musste. Sind aber nachher wieder aufgenommen worden. Das müssen wir jetzt auch noch sagen.
Genau, oder? Ganz genau. Ja. Und da bin ich dem damaligen Prorektor sehr dankbar. Der hat die Auffassung gehabt, es hat jeder zwei Chancen verdient. Und hat dann eigentlich geschaut, dass ich wieder zurück konnte. Und dann, als ich das wollte, dann ist das dann eigentlich tipptopp gegangen. Dann ist die Matura auch schon können machen. Das okay. Ist einfach den Umweg gebraucht. Und der gehört in meine Biografie. Mhm.
Ja. Ist dann Carlos Enriquez Bina alles reibungslos gelaufen in der Schule? Schnell zu Ihren Eltern.
Ich hatte nie richtige Probleme in der Schule. Mhm. Aber auch kein wichtiges Interesse gehabt. Ich habe Gymnasium, also Kantonsschule, gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was sonst. Ich wollte Koch oder Friseur sein. Und meine Mutter hat gesagt, ja, mach vielleicht Gymnasium. Und im Gymnasium haben wir das selber gemacht. Also vom Jeudi Donnerstag bis am Sonntag bin ich draussen. Am Freitag bin ich manchmal in der Show gegangen, doch, aber die Noten waren...
Also da hat es bei mir im Welschland auch gelangt.
Ja, ja. Okay. Aber ich habe immer genug studiert, um durchzukommen. Die Universität war sehr, sehr lange für mich, weil in der Mitte der Universität, oder nach zwei Jahren, habe ich Theater entdeckt und dann hat das mir sehr viel Zeit genommen. Dann habe ich Universität fast wie ein Hobby gemacht. Und statt vier Jahre zu machen, habe ich acht gemacht. Aber ich habe schon meine Leben verdient mit Theater.
Ich kann gerade sagen, was haben denn Ihre Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, ich mache jetzt Improvisationstheater?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie hatten Lust, mir zu schauen. Und sie haben doch gesagt, ja, geh bis am Schluss. Das haben sie gesagt. Also, nach sechs Jahren habe ich gesagt, ja, jetzt höre ich auf, weil ich habe keine Zeit mehr für Lesen und so. Und sie haben gesagt, nein, jetzt hast du angefangen, musst wenigstens einen richtigen Job können machen. Ja. Also, ich habe es gemacht, aber ich habe nie gebraucht. Also, ich könnte Spanisch oder Französisch Lehrer sein oder Journalist, habe ich die Lizenziatur. Nachher musst du noch ein bisschen üben, aber das könnte ich machen. Aber dann am Schluss der Universität habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich ein Jahr nur Theater und wir schauen am Schluss des Jahres, wie es geht. Und das ist vor 20 Jahren gesehen. Dann habe ich nie geschafft. Ich arbeite nicht.
Schön.
Pius Marti, Sie haben an der ETH nachher Agronomie studiert. Sie haben ganz am Anfang, als wir vom Heiraten geredet haben, haben Sie gesagt, Sie hätten dann seien in Peru gewesen. Dort haben Sie nämlich Ihre Diplomarbeit gemacht, unter tatkräftiger Hilfe von Ihrer Frau, die das ja eben tippen musste. Und das war ein ziemliches Abenteuer gewesen, vor allem bis die Diplomarbeit wieder zurück in die Schweiz gekommen ist.
Ja, das war wirklich ein Abenteuer. Ich war in einer Aussenstation damals, in San Ramon. Das ist hinter dem Altiplano unten, Altiplano. Und die Station ist immer wieder vom Sendero Luminoso beschossen worden. Wir mussten dort wieder weg. Und so hat sich eigentlich die ganze Arbeit hat sich verzögert. Meine Untersuchungen dort haben sich verzögert. Und dann am Schluss konnte ich einfach den Termin nicht mehr so einhalten. Und dann sind wir schlussendlich, hat das per Post und so nicht mehr gelangt, die Arbeit zurückzuschicken an die ETH. Und dann hatte ich die Idee, wir gehen an den Flughafen und dann geben die im nächsten Besten, der in die Schweiz fliegt, geben wir die Arbeit mit und dann sollen die an die ETH bringen, oder?
Das ist also noch recht mutig.
Es war einfach irgendwie die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe. Und habe mir auch nicht so überlegt, was die Leute jetzt denken, oder? Wo wir hier am Flughafen sind und die jemandem wollen das Päckchen mitgeben, oder? Dann haben die natürlich alle zusammen gelacht, oder? Dann gesagt, ja, geht's dir eigentlich noch? Also, wir bringen jetzt sicher nicht da deine Drogen in die Schweiz, oder? Und dann haben wir aber tatsächlich ein deutsches Ehepaar haben wir können überreden, haben ihnen das alles gezeigt und so weiter. Und die haben das Kuvert mitgenommen. Wir sind in Peru dann umreisen und ich habe nicht gewusst, ist jetzt das wirklich in Zürich angekommen und haben jetzt die das und wir hätten nicht können das Handy führen, das Internet und so, oder? Und ein paar Wochen später habe ich dann irgendeinisch über eine Verbindung in Peru erfahren, mal der Professor Keller hat meine Arbeit bekommen. Ob sie angenommen worden sind, das habe ich noch nicht gewusst.
Aber
schlussendlich ist die auch noch
angenommen. Hat alles gut geklappt.
Hat alles tiptop geklappt.
Carlos Henriquez, Sie haben gesagt, eben schon vor 20 Jahren ist der Entscheid gefallen, eben Theater zu machen. Das ist, als Künstler arbeiten ist ein Risiko. Bei Ihnen auch, Pius Marti. Sie haben einen gesicherten Job, sage ich jetzt, im Kanton aufgegeben, wo eben eigentlich eine Art Lebensstelle, um das Tropenhaus zu leiten. Was haben Sie das Gefühl, von wo haben Sie den Mut gehabt, das zu machen? Man muss ja Vertrauen haben in sich selber, oder? Und sagen, das kommt gut.
Ja, ich habe nie so gedacht. Also Theater habe ich angefangen während meines Studiums. Viele Leute haben Theater angefangen im Studium. Und ich habe immer gedacht, wenn ich nicht komfortabel bin mit das, dann höre ich auf. Also es ist... Und ich finde nicht, es ist mutig, sondern es ist fast im Blut vielleicht. Oder, ich sage auch, es ist sehr einfach für mich gewesen. Improvisationstheater habe ich das. Ich habe Klavier studiert und das war anstrengend, am Klavier sitzen und spielen. Theatersport nie. Also, ich habe angefangen zu spielen und die Leute haben gesagt, ja, das kommt gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe nichts. Kein Stress hatte und so. Und dann habe ich immer weiter gemacht und das ist wie in meiner Natur. Und ich bin ein bisschen faul. Also, ich habe gesehen, ich kann mit das leben und es kostet mir keine Sorgen, dann mache ich das weiter. Und, also, es ist nicht ein Risiko und nicht Mut, finde ich. Also,
aber nachher... Zweifel, manchmal hat man doch Zweifel.
Ja, aber das ist im Spiel und sind wir so fröhlich, wenn der Zweifel vorbei ist und wir sehen, ah, der Erfolg ist da, dann, ja, das Spiel lohnt sich, also, ich finde es. Aber ich finde nicht so mutig, ich habe Glück gehabt, das muss man sagen, weil wenn ich etwas versucht habe, ist fast immer gut ausgekommen. Denn das zeigt uns auch den Weg, bist vielleicht im richtigen Weg. Weil wenn du etwas machst und nicht gut geht, dann musst du etwas anderes versuchen. Und mit Theater ist immer gut gegangen. Also, dann tue ich weitermachen.
Was würden Sie sagen, Pius Marti, bei Ihnen? Das braucht ja doch einen Boden, dass man das wagt.
Das braucht es ganz sicher. Also es braucht mal zuerst die Voraussetzung, dass man überhaupt eben offen ist für Neues. Ein gewisses Risiko wollen, eingehen. Ich bin überzeugt, dass die Welt sich immer weiterentwickeln wird. Sie kann sich aber nur weiterentwickeln, wenn man eben etwas riskiert, mal etwas Neues macht. Und nebst dem braucht es nachher, meiner Auffassung nach, ein Vertrauen. Man muss in sich selber vertrauen, dann aber auch in den Leuten, die um einem herum sind. Und bei uns ist es sicher, beim Tropenhaus ist es sicher ein Faktor, dass da eine namhafte Firma hinter ihnen ist. Auch. Also ich glaube, das kann man sagen. Coop, wo seit Anfang Mitträger ist und heute Mehrheitsaktionär ist von dem Tropenhaus, das hat sicher auch einen Ausschlag gegeben. Und mit den Verantwortlichen von Coop, da habe ich ein sehr grosses Vertrauen. Also das ist nicht irgendwie jetzt irgendeine Börsenfirma, wo man nie recht weiss, wenn der Kurs nicht mehr stimmt, dann wird man abgehängt, sondern in diese Leute, da haben wir eine sehr grosse Vertrauensbasis miteinander. Und das Vertrauen, das denke ich, das ist die Kraft, die einem einfach immer wieder weiterbringt. Mhm.
Wir sind schon fast am Schluss vom Persönlichen. Carlos Enriquez, Sie werden Vater.
Ja.
Demnächst, wir haben schon gehört von dem Baby. Was ist das für ein Gefühl? Sind Sie schon ein bisschen nervös, oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das wird ein Mädchen sein. Denn. Das wird voll gut kommen. Nein, ich bin noch nicht nervös, aber ich weiss, dass meine Nacht wird vielleicht ein bisschen kurzer sein. Mhm. Aber ich habe keine Angst. Ich habe die ganze, ich bin vom Nacht auch so, ich mag wach in der Nacht sein, denn das ist kein Problem. Und ich freue mich sehr, aber ich habe keine Angst. Also nein.
Pius Martin, Sie haben ja zwei erwachsene Söhne. Mhm. Was könnte man so für Tipps geben?
Oh. Tipps?
Vielleicht noch nicht viel.
Es kommt ein Mädchen über. Das ist sowieso völlig ganz etwas anderes. Und, es liegt mir nicht so Ratschläge zu geben. Ich würde einfach sagen, Vertrauen haben in dich, Vertrauen haben.
Eben, das kommt schon gut. Oder?
Ja. Das kommt schon gut.
Mhm. Ja, ja.
Also das ist vielfach für mich auch das Motto. Es kommt schon gut.
Jetzt, Ihr einer Sohn, der fährt Mountainbike, und zwar relativ schnell Mountainbike, weil der fährt auch Rennen. Mhm. Das ist, also wenn man das schon mal gesehen hat, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Da hat man doch manchmal auch Angst.
Ja, natürlich. Aber ich wollte, dass er auch schnell ist. Oder? Sonst kann er nicht gewinnen. Das ist so beides. Ja. Es ist eine gewisse Angst, die man hat, dass nichts passiert. Auf der anderen Seite, wenn er nicht schnell fährt, dann kann er nicht vorne sein. Und als Vater hat man das natürlich auch gern, wenn er da vorne ist, ja, wenn er schnell fährt.
Das erzähle ich auch, wenn ich kein Mountainbike mache. Aber die Leute, die sehr nah von mir sind, sagen immer, wenn ich auf die Bühne komme, haben sie immer Angst, dass ich meine Texte nicht mehr wissen. Und sie haben mehr Lampenfieber als ich. Also, ich sage oft, kommen nicht in die Loge, nicht weil ich nervös bin, sondern weil sie nervös sind und kommen sie ihre Nervosität zu mir zu geben. Also ich sage, nein, ich will leise sein, so kann ich ruhig sein.
Aber ja, das hat auf jeden Fall etwas. Ja.
Sie haben Lust, dass ich das mache und am gleichen haben sie Angst, wie gerade erzählt.
Sie sind ja noch häufig dabei, Sie sind ja auch fast ein bisschen der Coach, oder? Also wirklich am Reifen pumpen und so. Also.
Ja, ich bin sehr viel an diesen Rennen als Coach und Techniker, wo man unterstützt und Feeder, also mir geht der Bido hin und so weiter. Ja. Ich muss sagen, ja, mir macht das natürlich auch genauso Spass und wenn er noch Erfolg hat, dann natürlich umso mehr. Mhm. Ja.
Wir schauen, was Enriquez Baby für ein Hobby hat, vielleicht irgendwann einmal in 10, 20 Jahren.
Ja, ich komme wieder in 20 Jahren und erzähle.
Gut, wir sind fast am Schluss, Carlos Enriquez. Jetzt müssen wir natürlich schon noch ein bisschen wissen, haben wir ein bisschen Inspiration können bieten für weitere Sketch?
Ja, ja, sicher. Ich werde voller Film in Tropenhaus drehen, sicher einmal.
Das wäre super.
Nein, das wäre eine gute Idee.
Ja. Unter einem Bananenbaum.
Wir gehen sie jetzt anschauen und
wir gehen
die Situation an.
Nein, Inspiration sowieso. Sowieso, alles ist Inspiration. Ich weiß nicht was, aber Ihre Fragen haben mir Dinge erinnert, dass ich sage, das könnte ich schreiben. Wegen einem Stiefel oder so. Das habe ich nie geschrieben. Also, das könnte ich eigentlich schreiben.
Gut. Also ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Freude und viel Energie, gute Inspiration für das, was Sie machen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Carlos Enriquez, Pius Marti, sind Sie uns persönlich gekommen und haben uns ein bisschen Einblick gegeben in Ihr Leben. Ihnen danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.
Merci.
Bei Anita Richner zu Roswil im Kanton Luzern zu Gast waren der Komiker der Carlos Enriquez und der Leiter des Tropenhaus Wallhausen, der Pius Marti. Die beiden, die für Technik verantwortlich waren, denen ebenfalls gebührenden Dank, der Thies Ganz und der Roland Fatzer. Nächsten Sonntag zu Gast bei der Sonja Hasler sind die Federica De Cesco, Schriftstellerin, und die Heidi Happy, Musikerin. Die Sendung findet im Kleintheater Luzern in Luzern statt. Und wenn ihr zum Beispiel die Sendung mit dem Klibi und dem Ketti verpasst habt, oder die boxende Schneiderin mit dem Bestatter Mike Müller, oder die Schwingerkönigin und Dirigent, dann könnt ihr all die Sendungen als Podcast abonnieren und die dann immer dann hören, wenn ihr Zeit habt. Zum Beispiel heute, wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid, irgendwann her, vielleicht in Bergen oder in Jura. Die Sendung persönlich im Zug in den Ohren absolut empfehlenswert, sagt ein erfahrener Pendler. srf1.ch, dort findet ihr alles und schon wird's persönlich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.